Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Ein kurzer, harter Lockdown. Dieser Vorschlag steht nicht erst im Raum, seit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet mit dem Brücken-Lockdown einen weiteren Begriff in den Raum geworfen hat. Doch der Wunsch und das Problem sind einmal mehr, falls er kommt, sollte er einheitlich sein. Der aktuelle Stand gleich. Beim Treffen der Finanzminister der G20-Staaten stand heute das Thema globale Mindeststeuer für Unternehmen im Mittelpunkt. Amazon, Apple und Co. nutzen seit Jahren die Steuerregelungen für sich aus und zahlen dort, wo es für sie günstig ist, statt dort, wo sie das Geld verdienen. Doch könnte eine neue Regelung für Deutschland sogar von Nachteil sein? Über die Pläne spreche ich gleich mit Udo Bullmann, Europaparlamentabgeordneter der SPD. Später in der Sendung schauen wir dann noch auf den neuesten Bericht von Amnesty International, der verdeutlicht, wie sehr sich die Menschenrechtslage weltweit seit der Corona-Krise verschlechtert hat. Ein Fall von 100.000. So groß soll in etwa laut der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA das Risiko sein, bei einer Impfung mit dem Impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca die Nebenwirkung einer Hirnvenenthrombose zu erleiden. Ob der Impfstoff gerade zugelassen ist und für welche Altersgruppen, das hat sich in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder geändert. Doch man will, verständlicherweise, kein Risiko eingehen, ohne vorher die genaue Abwägung zu treffen. Die EMA hat das jetzt getan und erneut den weiteren Einsatz des Mittels ohne jegliche Einschränkungen empfohlen. Peter Kapern.
169 Fälle von Blutgerinnselbildung im Zusammenhang mit dem Anti-Corona-Impfstoff von AstraZeneca hat es in der Europäischen Union gegeben. Das weisen die Daten aus, die der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA vorliegen. Und das bei insgesamt 34 Millionen verabreichten Dosen dieses Impfstoffs. Ein Zusammenhang sei nicht auszuschließen, sagte EMA-Chefin Ima Cook in Amsterdam. Aber es handelte sich um sehr seltene Vorfälle.
Our safety committee has confirmed that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects.
Und deshalb, so Cook weiter, habe das Sicherheitskomitee der EMA die Einschätzung bestätigt, dass der Nutzen des AstraZeneca-Impfstoffes bei der Vermeidung von Covid-Erkrankungen die Nebenwirkungen überwiegt. Im Klartext, die Europäische Arzneimittelbehörde hält AstraZeneca auch nach der jüngsten Datenanalyse für einen sicheren Impfstoff, der ohne Einschränkungen eingesetzt werden kann.
It's very important that we use the vaccines that we have available to us. We need to beat this pandemic.
Es sei sehr wichtig, dass wir die Impfstoffe, die uns zur Verfügung stehen, auch nutzen, so Cook. Wir müssen die Pandemie schlagen. Allerdings soll die Bildung von Blutgerinnseln in die Liste der bekannten Nebenwirkungen auf den Beipackzetteln aufgenommen werden. Bei maximal einer von 100.000 Anwendungen komme es zu dieser Komplikation, die tödlich verlaufen kann, so Sabine Strauß, die Vorsitzende des EMA-Sicherheitskomitees.
The reporting rate is approximately one in 100.000 or even a little bit higher. That would reflect the risk. And based on that information, we ask national vaccination authorities, they can make up their minds on who they would like to vaccinate with which kind of vaccine.
Auf der Grundlage dieses Risikos sei es nun die Aufgabe der nationalen Impfbehörden festzulegen, welche Personengruppen mit welchem Impfstoff geimpft werden sollen, so Strauß weiter. Die EMA selbst allerdings empfiehlt keine Anwendungsbeschränkung, trotz der Berichte, wonach überwiegend jüngere Frauen von den Blutgerinnselbildungen betroffen seien. Die Häufung dieser Fälle bei Frauen unter 60 lässt sich nach Ansicht der EMA-Wissenschaftler nämlich zum Teil mit der unterschiedlichen Anwendung des Impfstoffs in den EU-Mitgliedstaaten erklären. So wird AstraZeneca in manchen Ländern ausschließlich an unter 60-Jährige verimpft. Zudem sei in einigen Ländern die Zahl der geimpften Frauen deutlich höher als die der geimpften Männer. Nun sind also die Mitgliedstaaten am Zug. Die portugiesische Ratspräsidentschaft organisierte noch am Abend eine Videoschalte der Gesundheitsminister mit dem Ziel, einen einheitlichen Umgang mit der EMA-Entscheidung zu finden. Nur so könne das Vertrauen der EU-Bürger in den Impfstoff von AstraZeneca wiederhergestellt werden, lautete der Appell der portugiesischen Regierung. Er lief allerdings ins Leere. Es bleibt also bei sehr unterschiedlichen Anwendungsregeln für das AstraZeneca-Vakzin in den einzelnen EU-Staaten. Dänemark hat dessen Verwendung komplett gestoppt. In Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, Schweden und Finnland wird er nur noch älteren Bürgern verabreicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn bei den Beratungen mit seinen EU-Amtskollegen an, dass Deutschland einen separaten Vertrag über den Ankauf des russischen Impfstoffs Sputnik V abschließen will. Damit reagierte Spahn auf die Entscheidung der EU-Kommission, keinen gesamteuropäischen Vorvertrag mit den Sputnik-Herstellern abzuschließen. Das sei nicht nötig, hatte EU-Kommissar Thierry Breton gesagt, da die EU bereits genügend andere Impfstoffe bestellt habe. Sputnik V hat noch keine Zulassung der EMA. Das Prüfverfahren läuft. Spahn will nach eigenen Angaben das Ergebnis dieser Prüfung vor einem Vertragsabschluss abwarten.
Der Bericht von Peter Kapern zur Entscheidung der EMA zu AstraZeneca. In Deutschland haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute auch darüber diskutiert, wie es für die Menschen weitergehen soll, die bereits einmal mit Vaxzevria geimpft worden sind, aber für die noch eine zweite Impfung mit dem Produkt von AstraZeneca anstand. Die Entscheidung wurde aber vertagt. Pandemüde. Vor wenigen Wochen machte der Begriff die Runde, der zeigen sollte, dass viele Menschen von den Maßnahmen erschöpft sind, aber auch ein wenig von der Kommunikation. Da sorgt es auch nicht gerade für Euphorie, als NRWs Ministerpräsident Armin Laschet mit dem Vorschlag eines Brücken-Lockdowns einen neuen Begriff in die Runde warf, der alte Ideen diskutierte. Dass diese grundsätzlich jedoch nicht falsch seien, das betonte heute auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Doch im Mittelpunkt steht erneut die Frage nach einer einheitlichen Umsetzung. Information von Frank Capellan.
Armin Laschet ringt um seine Reputation, als er das Impftempo in NRW lobt, fahren Autos hinter ihm in ein Drive-In-Zentrum. Das nordrhein-westfälische Schwelm hat sich das in den USA abgeschaut. Impfen im Vorbeifahren, es geht voran, das ist Laschets Botschaft. In wenigen Wochen schon könnten 40% der Deutschen geimpft sein und bis dahin bräuchten wir das, was der Ministerpräsident einen Brücken-Lockdown nennt.
Das war die Anregung, die ich am Montag ja mit sehr vielen Vorschlägen noch einmal unterlegt habe. Die Perspektive, dass wir sehr schnell aus der Pandemie rauskommen, geht besser, wenn wir schnell, hart und klar uns jetzt noch mal alle zusammenraufen.
Rückendeckung bekommt der CDU-Chef von höchster Stelle. Angela Merkel hatte ihn unlängst noch kritisiert, weil er die Corona-Notbremse nicht ziehen wollte. Jetzt springt ihm die Kanzlerin über ihre Sprecherin zur Seite. Ulrike Demmer verweist auf die deutlich ansteigende Belegung der Intensivbetten.
Deswegen ist auch jede Forderung nach einem kurzen einheitlichen Lockdown richtig. Auch ein gemeinsames bundeseinheitliches Vorgehen wäre hier wichtig.
Im Deutschlandfunk warnt auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus davor, sich von den leicht gesunkenen Infektionszahlen blenden zu lassen. Die seien allein den Feiertagen mit weniger Testungen geschuldet.
Wir werden sehen, dass die Infektionszahlen dann auch entsprechend wieder steigen werden. Also insofern ist Handlungsbedarf und es ist auch insofern Handlungsbedarf, als jetzt die Entscheidung getroffen werden muss, wie es nach den Osterferien mit den Schulen und auch mit den Kitas weitergeht.
In München positioniert sich unterdessen Laschets Kontrahent im Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union. CSU-Chef Markus Söder war anders als der CDU-Vorsitzende immer schon für härtere Lockdown-Maßnahmen. Folglich begrüßt auch der bayerische Ministerpräsident den Ruf nach strengeren Kontaktbeschränkungen.
Ein nationaler Lockdown müsste von allen beschlossen werden. Ich bin sehr offen, wenn wir es gemeinsam tun, weil alles, was gemeinsam getan wird, auch eine ganz große Wirkung hat.
Auf eine gemeinsame Linie deutet allerdings wenig hin. Armin Laschet ist mit seinem Drängen auf eine vorgezogene Bund-Länder-Konferenz gescheitert. Nicht einmal alle CDU-geführten Länder halten die für sinnvoll. Das Saarland etwa hält an Öffnungen fest. Laschet sieht den Widerstand vor allem auf SPD-Seite, etwa bei Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Ich bin ja, was den Brücken-Lockdown betrifft, ähnlich ratlos, wie es Kollegen aus anderen Bundesländern sind. Wir wissen nicht genau, was ist damit gemeint.
So bleibt dem Schwelmer Impfzentrum ein etwas ratlos wirkender NRW-Ministerpräsident zurück. Sein Vorstoß zu einem sogenannten Brücken-Lockdown hat ihm im Kampf um die Kanzlerkandidatur nicht zu einem Befreiungsschlag verhelfen können. Dass Markus Söder weiter im Rennen ist, hat der in der Sendung Lanz gestern Abend noch einmal bewiesen. Dass sein Platz in Bayern und allein in Bayern sei, das will er so nicht mehr unterschreiben.
Ja, mein Platz ist überall in der Hinsicht. Wenn es eine Regierung gibt mit der Union, bin ich als CSU-Vorsitzender auch automatisch eingebunden in jeden Koalitionsausschuss. Das heißt, man muss überall mit uns rechnen.
Söder ringt mit Laschet um die Merkel-Nachfolge, stichelt gerne mal gegen den Nordrhein-Westfalen und setzt doch alles daran, den Eindruck zu erwecken, als ginge es immer nur fair und sportlich zu.
Kurz vor der Sendung hat er mir auch noch meine SMS geschrieben. Ich sagte, dass ich heute bei Ihnen in der Sendung bin. Er sagte mir, ich soll friedlich sein. Das will ich auch auf jeden Fall machen. Wir schätzen uns ja auch.
Der Bericht von Frank Capellan. 19,9 Milliarden Euro. So viel Geld hat der Versandhändler Amazon erwirtschaftet. Allein im Jahr 2019, alleine in Deutschland. Die Zahlen hat der Konzern damals erstmals öffentlich gemacht. Bei den Angaben zu gezahlten Steuern war man weniger transparent. Viele Großunternehmen behelfen sich mit kleinen Tricks, suchen sich Länder mit niedrigen Steuersätzen, wie zum Beispiel Irland, verlegen ihren Sitz dorthin und zahlen den Steuersatz vor Ort. Beim Treffen der G20-Finanzminister heute kam daher erneut das Thema der globalen Mindeststeuer auf die Tagesordnung, nachdem es laute Unterstützung dafür aus den USA gegeben hatte. Theo Gers mit den Informationen.
Bei der Einführung eines globalen Mindeststeuersatzes für Unternehmen aus der Digitalwirtschaft kommt Zug in den Kamin. Im Sommer könnte die Einigung stehen, die sich nach den Beratungen der Finanzminister der 20 größten Industrie- und Schwellenländer G20 abzeichnet. Finanzminister Olaf Scholz ist mit dem jetzt erreichten Stand der Dinge hoch zufrieden.
Das ist ein großer Durchbruch. Ich bin deshalb so zuversichtlich wie schon lange nicht mehr, dass wir endlich dieses wichtige Vorhaben durchsetzen. Die Mindestbesteuerung für Unternehmen ist ein ganz wichtiger Beitrag gegen den Dumpingwettbewerb zwischen den Ländern, der nicht zu was Gutem führen kann und der nach dieser großen Krise und ihren riesigen finanziellen Aufwendungen auch nicht mehr möglich ist. Es kann nicht so sein, dass diejenigen, die einen großen wirtschaftlichen Vorteil haben, nicht zur Finanzierung des Gemeinwesens und auch zur Finanzierung der Krisenfolgen beitragen.
Möglich gemacht haben den Durchbruch die USA. Janet Yellen, die US-Finanzministerin, hatte vor einigen Tagen vorgeschlagen, weltweit einen Mindeststeuersatz von 21% zu vereinbaren. Zuvor hatte Donald Trump im Weißen Haus 4 Jahre lang eine Hinhaltetaktik praktiziert und so dafür gesorgt, dass es international nicht voranging. Unter Joe Biden weht jetzt ein anderer Wind, dies aber auch, weil die USA selbst neue Einnahmen brauchen, um die Konjunkturprogramme gegen die Pandemie zu finanzieren. US-Finanzministerin Janet Yellen in der Übersetzung von NTV.
Es geht darum, sicherzustellen, dass die Regierungen über stabile Steuersysteme verfügen, die ausreichende Einnahmen erzielen, um in wesentliche öffentliche Güter zu investieren und auf Krisen zu reagieren. Und dass alle Bürger die Last der Finanzierung der Regierung gerecht teilen.
Bis zur endgültigen Einigung im Sommer müssen die Unterhändler allerdings noch viele Details klären. Nicht nur die Frage, ob der Steuersatz bei 21% liegen wird. Noch schwieriger ist die Antwort auf die Frage, 21 oder x% von was. Die Bemessungsgrundlage der neuen Mindeststeuer ist wesentlich komplizierter festzulegen. Im Kern laufen alle Vorschläge darauf hinaus, dass Konzerne, anders als seit über 100 Jahren, nicht mehr hauptsächlich dort besteuert werden, wo sie ihren Sitz haben, sondern auch dort, wo sie ihre Geschäfte betreiben. Was gut klingt, weil Amazon und Co. damit hierzulande oder in der EU mehr Steuern zahlen dürften, könnte wegen der Gleichbehandlung gerade für eine exportstarke Nation wie Deutschland als Schuss nach hinten losgehen. Deutsche Konzerne wie Siemens oder VW leben vom Geschäft, das sie in China oder den USA machen. Sollten sie dort künftig ähnlich behandelt werden wie Amazon, Google und Co. hierzulande, dürften sie in Deutschland weniger Steuern zahlen. Aus deutscher Sicht muss deshalb verhindert werden, dass die Einnahmeverluste daraus am Ende nicht größer werden als das Steuerplus, auf das man bei den Digitalkonzernen schielt.
Der Bericht von Theo Gers. Die Idee einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen war in den letzten Jahren schon immer wieder diskutiert worden. Nach der Unterstützung durch die USA hat sich Finanzminister Olaf Scholz heute nach der Konferenz der G20-Finanzminister zuversichtlich gezeigt, dass es schon bald zu einer Einigung kommen könnte. Nicht das einzige Thema des Treffens, es wurde auch das Schuldenmoratorium für viele ärmere Entwicklungsländer, die enorm unter der Pandemie leiden, bis Ende des Jahres verlängert. Darüber spreche ich jetzt mit Udo Bullmann, Europabeauftragter der SPD und im Europaparlament Koordinator seiner Fraktion im Ausschuss für Entwicklung. Schönen guten Abend, Herr Bullmann.
Guten Abend, Herr Potthoff.
Olaf Scholz hat sich sehr zuversichtlich gezeigt, dass diese Einführung des globalen Mindeststeuersatzes nun gelingen kann. Teilen Sie seinen Optimismus?
Ja, in der Tat, das ist eine Riesenchance. Für die Europäer ist eine Riesenchance für die ganze Welt am Anfang dieses Jahrzehntes und wir dürfen sie auf keinen Fall verpassen. Wir haben schon nächste Woche ein Treffen der europäischen Finanzminister, deren sozialdemokratische Seite von Olaf Scholz koordiniert wird und ich denke, sie werden das Thema dort weiter mit Druck versehen und dann können wir im Juli soweit sein, das bei G20 zu beschließen.
Beim Thema Steuern greift man ja tief in die nationale Souveränität ein. Für einige Mitgliedstaaten sind diese niedrigen Steuersätze ja Teil eines Geschäftsmodells. Und das Argument ist dann auch immer, Steuerwettbewerb gibt kleineren Ländern die Möglichkeit aufzuschließen. Wieso sollten diese Staaten bereit sein, ihre Strategie zu ändern?
Ja, das ist die Ideologie, die immer verbraten wird. Die Realität sieht leider anders aus. Es gibt seit vielen Jahrzehnten den Steuerwettlauf nach unten. Dadurch wird den öffentlichen Händen aller Orten das Notwendigste entzogen, um Erziehungsmaßnahmen auszubauen, um Schulen zu renovieren, um Gesundheitssysteme, das ist das Aktuellste im Moment, abzusichern und weiter zu modernisieren. Das können wir nicht tatenlos weiter mit ansehen.
Trotzdem müssten einige Staaten wahrscheinlich gerade jetzt in Pandemiezeiten auf Steuereinnahmen verzichten. Wie wollen Sie die davon überzeugen?
Naja, ich glaube nicht, dass sie verzichten müssen. Sie müssen zu einer vernünftigen Politik zurückkehren, die nicht die Nachbarn schädigt. Wir müssen ja sehen, dass natürlich durch die Corona-Krise alle Länder in dieser Welt zurückgeworfen werden. Wir haben hoffentlich in Bälde die gesundheitlichen Gefahren in den Griff bekommen. Und dann werden wir sehen, dass unsere Sozialsysteme, dass unsere Gesundheitssysteme massiv geschädigt wurden. Wir werden sehen, wie viele Rückschläge es in der Wirtschaft gegeben hat. Und wir müssen die Wirtschaft modernisieren. Wir müssen sie nachhaltiger machen. Wir müssen unsere Gesundheitssysteme renovieren, um für die nächste Pandemie geschützt zu sein. Dafür brauchen wir öffentliche Güter und die müssen finanziert werden.
Sie haben gesagt, Sie sprechen schon in der nächsten Woche über weitere Details. Wo sehen Sie denn innerhalb der EU die größten Widerstände für die Pläne?
Na, die Finanzminister und die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union müssen verstehen, dass diese Chance so schnell nicht wiederkommt. Joe Biden und seine Finanzministerin Janet Yellen haben einen Vorstoß gemacht, der durchaus auch im amerikanischen Interesse liegt. Joe Biden will auch massiv investieren in die amerikanische Wirtschaft, will sie modernisieren. Dazu braucht er Geld und der macht einen mutigen Schritt und schlägt vor, auch um natürlich eigene Wettbewerbsnachteile zu vermeiden, lasst uns international auf 21% Unternehmenssteuern als Mindestsatz gehen. Und das müssen die Europäer begleiten. Wir müssen das mit vorantreiben. Es ist unser ureigenstes Interesse. Wir schätzen, dass 7,4 Billionen US-Dollar weltweit in Steueroasen geparkt sind. Das ist 15 Mal der Bedarf der ärmeren Länder in den nächsten 3 Jahren, um Corona zu überwinden, um die Armut zu bekämpfen. Das ist ein Skandal. Wir müssen da endlich ran.
Das heißt, da ist Solidarität gefragt, sagen Sie, auch für Deutschland, wenn es für Deutschland ein Eigentor werden könnte. Wir sind ein Exportland, das heißt auch Volkswagen oder Siemens generieren viele Umsätze im Ausland. Auch hier könnte man ja im Endeffekt mehr Steuereinnahmen verlieren als gewinnen.
Das glaube ich nicht. Wir werden umgekehrt zu den Gewinnern zählen. Das ist die Prognose der Ökonomen. Es wird nicht mehr eine Ausrede geben, Arbeitsplätze zu verlagern, Produktion zu verlagern, Gewinne zu verlagern aus steuerlichen Gründen, wenn wir dem ein für alle Mal Vorschub leisten, dass es keine gewinnversteckten Operationen in Steueroasen mehr gibt. Die deutsche Wirtschaft wird profitieren.
Die G20 haben auch das Schuldenmoratorium, also die Stundung von Schulden für viele ärmere Länder, verlängert bis Ende des Jahres. Schuldenerleichterungen sollen auch ermöglicht werden, damit diese Länder eben mehr finanzielle Möglichkeiten zur Bekämpfung der Corona-Krise bekommen. Viele dieser Staaten sind tief verschuldet. Einigen droht die Zahlungsunfähigkeit. Wie nachhaltig kann so eine Stundung überhaupt sein?
Ja, wir haben gesehen, dass viele Länder des globalen Südens schon vor Corona mit dem Rücken an der Wand standen. Wir müssen sehen, dass dort ja nicht nur die Pandemie wütet, sondern dass auch die Ökonomie da niederliegt, dass Menschen nicht mehr zur Arbeit gehen können, dass kein Einkommen mehr erzielt wird, dass es keine sozialen Sicherungssysteme gibt, dass ganze Generationen Schulbildung verlieren und es schwierig ist, sie wieder heranzuführen. Wenn nicht viele, viele Länder in sehr traurige Jahrzehnte gehen sollen. Wir haben gesehen, dass Oxfam Analysen gemacht hat, der globale Süden verliert 10 Jahre an seiner Entwicklung. Dann müssen wir diesen Ländern jetzt helfen, auf die Füße zu kommen. Dafür sind auch die richtigen Gespräche geführt. Jetzt bis Ende des Jahres keine Zahlungen mehr zu leisten, ist vernünftig. Wir brauchen aber mehr. Wir brauchen die zusätzlichen Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds, damit die Länder wieder atmen können und ihre eigene Zukunft investieren können.
Beim G20-Treffen heute wurde ja diese Solidarität gegenüber den ärmeren Ländern betont, aber auch der neue Bericht von Amnesty International hat ja gezeigt, gerade beim Thema Impfstoff, ein heikles Thema gerade, wird wieder deutlich, wie ungleich die Verteilung ausfällt. Arme Länder haben dort teils kaum Zugang. Die Stundung der Schulden wird dabei ja auch nicht helfen, oder?
Das ist einer der Gründe, warum wir in der sozialdemokratischen Parteifamilie schon vor Monaten eine Initiative gegründet haben für eine weltweite solidarische Impfaktion, sodass allen Menschen auf diesem Globus gleicher Zugang gewährt wird zu den notwendigen Impfstoffen. Und es ist auch unsere einzige Chance, das Rennen gegen die Zeit zu gewinnen. Wir sehen ständig gefährlich werdende Mutationen auch auf uns zukommen. Es hilft nichts, nur im Norden, nur in Europa, nur in Deutschland zu impfen. Wir brauchen diese Impfaktion weltweit.
Das Thema ist aber jetzt schon seit einigen Monaten eigentlich auf der Agenda. Diese Ungleichheit, die wird eigentlich ziemlich deutlich. Was macht Sie denn optimistisch, dass sich das in den nächsten Monaten ändert?
Naja, wir haben die Fehler gesehen, die in Europa begangen worden sind, auch in Deutschland. Auch Macron hat jetzt zugegeben, in Europa ist zu spät bestellt worden, es ist zu zögerlich, zu wenig bestellt worden. Hätten wir der Industrie früher das Signal gegeben, welche Kapazitäten wir benötigen, dann wären viele Produktionsstätten auch früher ausgebaut worden und es würden weltweit mehr Impfstoffe zur Verfügung stehen. Das muss jetzt dringend beseitigt werden, der Engpass bei der Impfstoffproduktion, und wir brauchen ein weltweit faires System der Verteilung. Es gibt erste Ansätze, die eine solidarische Finanzierung gewährleisten sollen. Biden ist beigetreten, auch die USA zusammen mit der Europäischen Union finanzieren solche Ansätze. Wir brauchen noch mehr Geld und noch mehr größere Ausweitungen der Produktion, auch mit freiwilliger Zusammenarbeit, mit geteilten Lizenzen und mit geteiltem Produktionswissen weltweit.
Udo Bullmann, Europabeauftragter der SPD, über das Treffen der G20-Finanzminister heute, einer globalen Unternehmenssteuer und dem verlängerten Schuldenmoratorium für ärmere Länder. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Bottas.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nun weitere Berichte in aller Kürze. In der Türkei hat es heute zahlreiche Urteile in einem Großprozess wegen des Putsches von 2016 gegeben. Aydoğan Makasçı.
Es ist der Schlussstrich unter einen Marathonprozess. Fast 250 Verhandlungstage seit Oktober 2017 und Ermittlungen gegen fast 500 Angeklagte. Im Fokus die ehemalige türkische Präsidentengarde, Klägeranwalt Serhat Yilmaz. Das Regiment der Leibwächter des Staatspräsidiums war ein Ort, wo der Putsch geplant wurde, wo detailliert daran gearbeitet wurde, wie und an welchen Orten der Putsch durchgeführt werden soll. Yilmaz war für das Präsidialamt vor Gericht erschienen. Daneben hatte unter anderem auch die Intendanz des Staatssenders TRT geklagt. Der war in der Nacht des Putschversuchs von über 100 Soldaten eingenommen worden. Eine Nachrichtensprecherin wurde gezwungen, eine Erklärung der Putschisten zu verlesen. Gegen 22 hochrangige ehemalige Kommandanten verhängte das Gericht dafür lebenslange Haftstrafen. Klägeranwalt Alatin Varol. Diese Urteile sollen ihnen eine Lektion sein. Die Täter haben die höchsten Strafen bekommen, die unsere Gesetze vorsehen. Wenn es die Todesstrafe gegeben hätte, dann hätten sie auch die bekommen. Auch Freisprüche gab es am Ende des Tages für rund 200 einfache Soldaten, denen nicht nachgewiesen werden konnte, am Putsch beteiligt gewesen zu sein. Angehörige oder Anwälte von ihnen wollten sich nach dem Urteil aber nicht äußern.
Wer wird Kanzlerkandidatin oder Kandidat der Grünen? Am 19. April könnte hier eine Vorentscheidung fallen. Sabine Henkel.
Die Grünen legen vor, sie präsentieren zumindest einen Termin, an dem sie ihre Kanzlerkandidatin oder ihren Kanzlerkandidaten benennen wollen. Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Es wird ein gemeinsamer Vorschlag des Bundesvorstands sein. Vorher werden sich Baerbock und Habeck untereinander verständigen. Letztlich wird ein Parteitag der grünen Delegierten im Juni entscheiden, was dann aber nur noch ein formaler Akt sein dürfte. Bis jetzt ist offen, ob Baerbock oder Habeck ins Kanzleramt will. Aber allein mit der Terminierung sind die Grünen einen Schritt weiter als die Union, in der offen diskutiert wird, ob der CDU-Vorsitzende Laschet Kanzlerkandidat werden soll. In seiner eigenen Partei haben sich einige gegen Laschet und für Söder ausgesprochen, weil Söder in der Bevölkerung weitaus mehr Ansehen genießt. Das besagen einige Umfragen.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Corona-Soforthilfen nicht pfändbar sein sollen. Bernd Wolf.
Corona-Hilfen, die nach dem Bundesprogramm Corona-Soforthilfen für Kleinstunternehmen und Selbstständige ausgezahlt wurden, dürfen nicht wegen Schulden von Gläubigern gepfändet werden. Die Begründung der Bundesrichter? Die Soforthilfe solle finanzielle Notlagen mildern, vor allem Geldknappheit überbrücken. Und ganz ausdrücklich, sie seien nicht dazu da, Schulden zu tilgen, die vor dem ersten Shutdown im März 2020 entstanden sind. Im entschiedenen Fall hatte eine Selbstständige aus dem Raum Euskirchen bei einem Gläubiger Schulden von mehr als 12.000 Euro. Sie hatte ein Pfändungsschutzkonto eingerichtet, monatlich 1.200 Euro waren damit pfändungsfrei. Als 9.000 Euro NRW-Soforthilfe 2020 auf diesem Konto einliefen, wollte der Gläubiger das Geld pfänden lassen. Das verbietet der BGH. Corona-Soforthilfen seien vergleichbar mit ebenfalls nicht pfändbaren Sozialleistungen. Selbst wenn ein Unternehmer die Corona-Soforthilfe zu Unrecht erhalten hat, darf sie ihm nicht weggepfändet werden, denn er muss sie an den Staat zurückzahlen.
Indien hat einen Höchststand an Corona-Neuinfektionen gemeldet. Peter Hornung.
So viele Neuinfizierte gab es in Indien noch nie an einem Tag. Ein deutliches Zeichen, dass das Land gerade von einer neuen großen Welle der Pandemie erfasst wird. Die nächsten 4 Wochen würden sehr kritisch, heißt es aus dem Gesundheitsministerium in Neu-Delhi. Nach Brasilien und den Vereinigten Staaten steht Indien derzeit an dritter Stelle, was die absoluten Zahlen anbelangt. Mit Massenimpfungen hält man nun dagegen. Über 3 Millionen Menschen werden derzeit täglich geimpft. Zudem gibt es nächtliche Ausgangssperren, so in der Hauptstadt Delhi, und Zentren, wo sich Menschen kostenlos testen lassen können. Dennoch gibt es Meldungen aus dem derzeit am meisten betroffenen Bundesstaat Maharashtra, dass die Intensivbetten und Beatmungsgeräte knapp werden und auch der Impfstoff gehe langsam aus. Die Sorglosigkeit vieler Menschen sei ein Grund für den Anstieg der Zahlen. Untersucht wird aber auch der Einfluss von Virusmutationen.
Die Besatzung ist in Sicherheit. Jetzt soll heute noch der im Meer schwankende Frachter Eemslift Hendrika in Norwegen geborgen werden. Sophie Donges.
Die norwegische Küstenverwaltung hat am Abend eilig beschlossen, den Frachter noch in der Nacht zu bergen. Ursprünglich war geplant, erst morgen früh bei Tageslicht einen erneuten Versuch zu starten. Inzwischen aber gehen die Experten davon aus, dass die Eemslift Hendrika innerhalb von wenigen Stunden auf Grund laufen könnte. An Bord des Frachters befinden sich 350 Tonnen Schweröl sowie eine geringere Menge Diesel. Deshalb bereite man sich auch auf einen möglichen Ölteppich im Meer vor. In der Region gäbe es besonders verletzliche Naturgebiete. Das niederländische Bergungsteam will das Schiff in den kommenden Stunden mit Hilfe 2 Schlepper in ruhigere Gewässer ziehen. Die 112 Meter lange Eemslift Hendrika treibt seit Montagabend ohne Besatzung und ohne Antrieb vor der Küste Westnorwegens.
An der Börse geschah in Deutschland heute nicht viel. Der DAX bleibt auf hohem Niveau. Viktor Goitka.
Für die reichsten Menschen der Welt ist es ein Rekordjahr. 2.755 Milliardäre gibt es auf dem Globus, wenn man der neuen Milliardärsliste des Wirtschaftsmagazins Forbes glauben darf. Der reichste der Reichen, Amazon-Chef Jeff Bezos, mit einem Vermögen von 177 Milliarden Dollar. Ausgerechnet er plädierte heute für höhere Unternehmenssteuern. Im vergangenen Jahr hat Amazon in den USA immerhin 1,7 Milliarden an Steuern bezahlt. Experten zufolge aber auch kaum einen Steuertrick links liegen lassen. Dass 7 von 8 Milliardären in der Forbes-Liste heute vermögender sind als vor einem Jahr, mag auch an Steuergestaltung liegen, aber auch an ihren Anlagen. Viele investieren nämlich kräftig auch an der Börse. Der deutsche Leitindex DAX schließt heute bei 15.176 Punkten, 0,25% im Minus, aber in den vergangenen 12 Monaten hat er 46% dazu gewonnen, vor allem wegen der Hoffnung, dass die Corona-Lage bald vorbei sein könnte. Das wird am Impfen hängen. Aktien des Vakzinherstellers AstraZeneca sinken heute um 1%. Denn die EU-Arzneimittelbehörde EMA will Blutgerinnsel als seltene Nebenwirkungen im Beipackzettel zum Vakzin von AstraZeneca listen lassen. Keine guten Nachrichten für den Konzern.
Da steht man im Supermarkt mit Maske auf, hat es eilig und sucht nach Fleisch, nach möglichst gutem Fleisch vielleicht, doch findet nichts. Das Bio-Angebot ist mager, in vielen Läden gibt es mehr Fleisch mit schlechter als mit guter Haltungsstufe. Und für viele Menschen mit wenig Budget ist der niedrige Preis des Fleisches dazu unheimlich reizvoll. Doch unser Konsum tierischer Produkte wird mitentscheidend sein, wenn es um den Klimawandel geht. Das hat einmal mehr eine Studie der Umweltorganisation WWF gezeigt. Uwe Jahn fasst zusammen.
Was wir heute essen, bestimmt, wie es auf der Welt aussieht. So stammt 1/3 der Lebensmittel auf unseren Tellern aus tierischer Produktion. Also Fleisch, Wurst, Eier, Milchprodukte. Für dieses tierische Drittel treibt der Mensch einen Riesenaufwand zu Lasten der Umwelt und des Klimas. Ulrike Eberle von der Nachhaltigkeitsberatungsfirma Corsus hat es für den WWF untersucht.
Dann werden für dieses ein Drittel tierische Produkte 75% der landwirtschaftlichen Fläche genutzt und 69% der Treibhausgasemissionen emittiert.
Beispiel Sojaanbau. 96% der Sojabohnen werden zu Tierfutter, nur 4% landen auf unseren Tellern. Das Problem, gerade für Soja werden Urwaldflächen gerodet. Das verschlimmert den negativen Effekt fürs Klima noch. Tanja Dräger weist darauf hin, dass der Ackerboden auf der Welt in Zukunft knapper wird. Fläche, die dringend auch für anderes gebraucht wird.
Zum Beispiel für den Anbau von Energiepflanzen, für Biokraftstoffe, Getreide zum Beispiel für Bioethanol, Raps für Biodiesel. Wir haben eine sehr große Fläche derzeit belegt für Mais zur Erzeugung von Biogas. Wir benötigen aber auch sehr viel Fläche für die Erzeugung von Pflanzen für Textilien. Denken Sie an Baumwolle. Wir brauchen Pflanzen für Biokunststoffe, für Arzneimittel, für die chemische Industrie oder zum Beispiel Kartoffeln als industrielle Stärke.
Die Forderung des WWF, nicht mehr und nicht weniger als eine Ernährungswende. Damit Alltagsbeobachtungen wie diese von Tanja Dräger der Vergangenheit angehören.
1 Kilogramm Hühnerschenkel kostet 1,80 Euro im Angebot. Ein ganzes Huhn für 2,50 Euro. Da ist Brokkoli oder Aubergine tendenziell teurer als diese Ware. Da denken wir, das kann nicht sein. Das ist eine falsche Balance. Hier gilt es wirklich nachzusteuern und andere Anreize zu setzen, sodass man sich zukünftig gesund und nachhaltig ernähren kann.
Nachhaltige Lebensmittel sollen günstiger, konventionelles Fleisch dagegen teurer werden, indem der Staat das eine weniger und das andere mehr besteuert. Die Folge laut WWF, mehr Essen, das umweltschonend, sozial verträglich und klimaschonend hergestellt oder fair gehandelt wird. Der WWF empfiehlt höchstens 470 Gramm Fleisch pro Kopf und Woche. Vegetarische oder gleich ganz vegane Ernährung schützen Umwelt und Klima noch mehr. Das Vorurteil, mit weniger Fleisch schmecke es nicht, versucht der WWF auf seiner Homepage ganz praktisch zu entkräften.
Wir haben ein Wochenmenü kreieren lassen von einer Köchin, von morgens, mittags, abends, von Montag bis Sonntag für die flexitarische Ernährung, also mit Fleischgenuss, wo auf einen Blick sichtbar wird, ja, es ist machbar und es ist nicht eintönig und es sind auch nicht halbleere Teller, sondern es ist vielfältig und köstlich und man hat Lust auf mehr.
Wenn es schmeckt, fällt es dem Menschen leichter, seine Ernährung umzustellen. Das weiß auch der WWF. Und wenn wir anders essen, könnten wir die Welt verändern.
Der Bericht von Uwe Jahn. Ob es um die Verteilung der Impfstoffe, staatliche Repression der eigenen Bevölkerung oder das Thema häusliche Gewalt geht, die Corona-Pandemie hat die internationale Menschenrechtslage auf vielen Ebenen verschlechtert. Das zeigt jetzt erneut der neueste Bericht von Amnesty International und verdeutlicht dabei auch, dass es sich hier um ein globales Problem handelt. Auch Deutschland ist betroffen. Panayotis Gavrilis.
Besonders verschlechtert hat sich die Situation für Frauen, sagte Generalsekretär von Amnesty Deutschland Markus Nbeko in einer Online-Pressekonferenz.
Insgesamt wurden besonders Schutzbedürftige oftmals alleingelassen und das betrifft insbesondere auch Frauen und Mädchen. Amnesty International stellt in vielen Regionen einen Anstieg von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt fest. Gewalt gegen Frauen, einschließlich Ehrenmorden und häuslicher und sexualisierter Gewalt, nahm weltweit deutlich zu.
In mindestens 83 der 149 im Bericht erfassten Länder, also 56%, hätten staatliche Pandemiemaßnahmen vor allem marginalisierte und besonders verletzliche Gruppen diskriminiert, so Beko weiter.
Das beinhaltet die oftmals prekäre Seesituation von Flüchtlingen und Migrantinnen, die sich in allen Weltregionen verschärfte. Viele strandeten an Grenzen, waren gezwungen, ohne das Notwendigste im Freien zu leben oder mussten in unzureichenden Lagern wie im griechischen Moria ausharren. Sie waren weltweit einer besonderen Gefährdung durch Covid-19 ausgesetzt.
Auch bei der Verteilung der Impfstoffe ginge es nicht gerecht zu, kritisiert Amnesty. Vor allem ärmere Länder bekämen kaum Impfstoffdosen ab. Die globale Pandemie habe schonungslos die Schwächen der internationalen Zusammenarbeit offenbart, so die Menschenrechtsorganisation. Die COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation WHO zur Verteilung von Impfstoffen auch an ärmere Länder sei von Russland und den USA unterminiert worden. Reiche Länder horteten Impfstoffe, Unternehmen weigerten sich, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe zu lockern, so der Bericht. Zudem hätten mehr als 90 Länder Exportbeschränkungen für medizinisches Gerät, Schutzausrüstung, Pharmaprodukte, Nahrungsmittel und andere Waren verhängt. Und wer im Gesundheitswesen arbeitet, sei häufig schutzlos alleingelassen worden, heißt es. So starben im vergangenen Jahr weltweit mindestens 17.000 Beschäftigte in diesem Sektor, ein Großteil in Südamerika. Doch auch unabhängig von der Corona-Pandemie gehen Regierungen mit exzessiver Gewalt gegen zivilgesellschaftliche Gruppen vor, sagt Markus Nbeko.
In Hongkong, Belarus, Venezuela oder Russland blieben Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht massiv eingeschränkt. Behörden gingen teilweise gewaltsam gegen friedliche Demonstrierende vor. Auch zahlreiche Staaten verschärften nationale Sicherheitsgesetze, diskriminierten bewusst Minderheiten, begingen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Auch in Deutschland bestehe Handlungsbedarf, etwa beim Schutz vor Rassismus und bei Kontrollmechanismen für die Polizei, so Maria Scharlau, Rechtsexpertin bei Amnesty International Deutschland.
Der Anspruch auf Aufklärung rechtswidriger Polizeigewalt ergibt sich aus dem Menschenrecht auf Gesundheit und Leben. Damit dieser menschenrechtliche Anspruch Realität wird, sind effektive, unabhängige Untersuchungsmechanismen auf Bundes- und Länderebene nötig. Sie müssen sicherstellen, dass Vorwürfe ernster, mutmaßlicher Polizeigewalt lückenlos aufgeklärt werden.
Bis auf wenige positive Ausnahmen gibt der Bericht keinen Anlass, auf eine weltweite bessere Menschenrechtslage zu hoffen. Vielmehr sei die Pandemie eine Gesundheitskrise und damit auch eine Krise der Menschenrechte, so Amnesty.
Die Operation Turquoise, 1994 war es, als Frankreich die Militäroperation in Ruanda führte, um Flüchtlinge und Zivilisten zu schützen, wie vom UN-Sicherheitsrat vorgegeben. Doch das geschah damals nicht. Ruandische Soldaten und Milizen kamen ungehindert in die Schutzzone der Zivilisten. Heute, vor 27 Jahren, begann der Völkermord an der Tutsi-Minderheit in Ruanda. Etwa 800.000 Menschen starben in rund 100 Tagen. Die Aufarbeitung der französischen Rolle hatte dabei in den letzten Jahren erst begonnen. Ein Bericht von Bettina Rühl und Sabine Wachs.
2019 hatte der französische Präsident Emmanuel Macron ein Team von Historikern beauftragt, die Rolle Frankreichs im Genozid von Ruanda zu untersuchen. Unter der Leitung des Genozidexperten Vincent Duclair haben sie mehr als 2 Jahre lang tausende Akten und Dokumente in bislang nicht zugänglichen französischen Archiven zusammengetragen, gesichtet und ausgewertet. Mehr als 1000 Seiten Bericht haben Duclair und sein wissenschaftliches Team verfasst. Sie kommen zu dem Schluss:
La France aura accru la dictature.
Frankreich hat die Diktatur gestärkt. Frankreich hat den ethnischen Rassismus des damaligen ruandischen Präsidenten Habyarimana und sein gewalttätiges Regime bedingungslos unterstützt und hat damit dazu beigetragen, dass es zum Genozid kommen konnte. Frankreich trage eine enorme politische Mitverantwortung am Völkermord. Der Bericht gilt schon jetzt als historisch, auch wenn die Historiker Frankreich keine Mittäterschaft am Genozid zuweisen. Ngabo Valéry, der Überlebende des Völkermords, findet das nicht genug. Er hat grundsätzliche Zweifel an dem Bericht. Irgendein anderes Land hätte die Leitung übernehmen sollen oder eine unabhängige Organisation, aber nicht Frankreich.
Heading this commission, not the French.
Der ruandische Historiker Tom Ndahiro forscht seit Jahren zum Völkermord, auch zur Rolle Frankreichs darin. Der Bericht der französischen Historikerkommission sei für sich allein noch nicht die ganze Wahrheit, kritisiert Ndahiro. Dennoch lobt er ihn.
They made a very great step.
Frankreich hat einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Es ist ein riesiger Schritt, wenn der Präsident eine Kommission einsetzt und die am Ende sagt, die eigene Regierung trägt eine furchtbare Verantwortung für den Genozid. Aber natürlich sind sie etwas zu kurz gesprungen, indem sie behaupten, mit Täterschaft können wir nicht feststellen. Andererseits ist das Wort Verantwortung schon stark genug.
Ab Juni 1994
führte Frankreich in Ruanda eine Militäroperation namens Operation Turquoise durch. Sie war vom UN-Sicherheitsrat mandatiert worden und sollte Flüchtlinge und Zivilisten in Ruanda schützen. Zeugen brachten in den vergangenen Jahrzehnten schwere Vorwürfe gegen die französischen Soldaten vor. Sie hätten die Völkermörder geschützt und ihnen die Flucht aus Ruanda ermöglicht. Das belegt eine diplomatische Note aus dem Jahr 1994, die kurz vor Erscheinen des Abschlussberichtes der Historikerkommission in den Archiven auftauchte, veröffentlicht von einem unabhängigen Historiker, der nicht Teil der Kommission war. Auch die Historikerkommission hat das Dokument bearbeitet. Allerdings müsse man diese Note in einem Gesamtzusammenhang betrachten, erklärt Kommissionsleiter Vincent Duclair. Die Vereinten Nationen hatten noch keine Anweisung gegeben, mutmaßliche Mittäter zu verhaften. Wenn man Personen verhaften will, braucht es einen rechtlichen Rahmen. Nur dann kann man sie ins Gefängnis stecken. Aber wie hätte das damals gehen sollen, in einem Land, in dem es so viele Mittäter gab? Die französische Armee stand unzähligen mutmaßlichen Tätern gegenüber. Sie musste auch vorsichtig sein. Ich kann es nicht anders sagen, es tut mir leid, aber auch das gehört zur Realität.
Eine Politik der offenen Tür, so beschreibt die NATO ihren Vorgang bei der möglichen Aufnahme neuer Mitglieder. In diesen Tagen würde die Ukraine sehr gern durch diese offene Tür ins Haus kommen. Das hat der ukrainische Präsident Selenskyj verdeutlicht. Denn die Situation, vor allem in der Ostukraine, gerät in den letzten Tagen wieder verstärkt außer Kontrolle. Trotz eines eigentlich geltenden Waffenstillstandes. Information von Gesine Dornblüt.
In der Ostukraine gehen die Verletzungen des Waffenstillstands weiter. Nach Meldungen der ukrainischen Armee sind seit Anfang der Woche 5 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Im ukrainischen Fernsehen beschrieb ein Regierungssoldat die angespannte Lage. Wir sehen ständig die Drohnen unserer Feinde. Sie kommen nachts und tagsüber, kommen unseren Stellungen aber nicht sehr nahe, weil sie Angst haben, dass wir sie abschießen. Auch Zivilisten bekommen die Auswirkungen des anhaltenden Krieges wieder verstärkt zu spüren. Nach dem Beschuss einer Pumpstation waren bis zu 50 Ortschaften im Donbass ohne fließend Wasser. Im Laufe des Tages wurde mit der Reparatur begonnen, die Arbeiten sind aber wegen der unruhigen Lage gefährdet. Am Nachmittag traf sich die trilaterale Kontaktgruppe mit Vertretern der Ukraine, Russlands und der OSZE zu einer Videokonferenz, um über eine Rückkehr zur Waffenruhe zu beraten. Angesichts der russischen Truppenbewegungen nahe der Grenze zur Ukraine und auf der annektierten Halbinsel Krim ist international die Sorge gestiegen, dass der Krieg in der Ostukraine erneut eskalieren könnte. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow stellte in Moskau heute klar, dass ein Abzug der Truppen derzeit nicht geplant ist. Die russischen Truppen befinden sich dort auf dem Territorium der Russischen Föderation, wo man es für notwendig und zweckmäßig hält. Und sie werden dort so lange bleiben, wie es unsere militärische Führung und der Oberbefehlshaber für sinnvoll erachten. Der Außenminister Litauens, Gabrielius Landsbergis, kündigte heute an, er wolle den Partnern in der NATO vorschlagen, der Ukraine schnell einen Membership Action Plan anzubieten, den Fahrplan für eine NATO-Mitgliedschaft. Landsbergis reagierte damit auf entsprechende Forderungen der ukrainischen Führung. Die Ministerin für die europäische und euroatlantische Integration der Ukraine, Ola Stefanishina, betont: Der Weg der Ukraine in die NATO ist eines der wichtigsten Elemente der regionalen Sicherheit und der Stabilität in der Region und in unserem Land. In Washington hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, gestern Abend zurückhaltend auf den Wunsch der Ukraine nach einer schnellen Aufnahme in das Bündnis reagiert. Wir diskutieren das schon länger mit der Ukraine. Wir unterstützen sie sehr. Wir arbeiten gemeinsam daran, eine Destabilisierung zu verhindern. Aber über eine Aufnahme in die NATO muss die NATO entscheiden. Ähnlich äußerte sich heute eine Sprecherin der Bundesregierung. Die Ukraine sei ein sehr geschätzter Partner der NATO, aber weitere Schritte hinsichtlich einer Mitgliedschaft stünden derzeit nicht an, hieß es in Berlin.
Der Bericht von Gesine Dornblüt, und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau. Heute kommt die von Sonja Helmke, vorgetragen von Martina Sturm-Wende.
Die erneuten Lockdown-Forderungen in der Corona-Pandemie bleiben Thema. Zudem geht es um die Kanzlerkandidatenfrage bei den Grünen sowie der Union. Aus Sicht der Süddeutschen Zeitung gibt es viele Gründe, einem erneuten Lockdown kritisch gegenüberzustehen. Schließlich waren die vergangenen Monate wie eine Zeitschleife. Lockdown, lockern, dann wieder von vorn. Dazu der immer gleiche Streit zwischen Bund und Ländern. Das war ermüdend und unwürdig. Wenn die Kanzlerin also nun die Lockdown-Forderung des CDU-Chefs Laschet unterstützt, könnte man fast den Fortschritt übersehen. Er liegt im Wort bundeseinheitlich, das nun Einzug in die Debatte gefunden hat. Noch vor wenigen Wochen wäre das undenkbar gewesen. Der Reutlinger Generalanzeiger meint, dass niemand sagen könne, wie lange ein Lockdown dauern müsste, bis die Zahlen tatsächlich niedrig sind und die Impfungen greifen. Eigentlich liegen die Instrumente für einen Brücken-Lockdown schon längst auf dem Tisch. Die Ministerpräsidenten müssten nur die Notbremse konsequent umsetzen. Stattdessen wird etwa im Saarland geöffnet und die Ministerpräsidenten aus dem Norden denken lieber über Urlauber nach als über gefüllte Intensivstationen. Auch die Rheinpfalz aus Ludwigshafen ist skeptisch, was eine einheitliche Linie angeht. Dass Merkel die Corona-Regie per Bundesgesetz an sich ziehen könnte, ist möglich doch sinnlos, weil am Ende die Bundesländer im Bundesrat doch mitreden würden. So muss die Kanzlerin weiterhin schwerfällig die letzte Wegstrecke ihrer Amtszeit gehen, während sich ihre potenziellen Nachfolger einen Hahnenkampf der Rechthaberei leisten. Die ungeklärte Kanzlerkandidatur in der Union lädt die Krisenbewältigung auf unangenehme Weise politisch auf. Es ist längst Zeit für eine Entscheidung von CDU und CSU. Für die Heilbronner Stimme nimmt der Druck in der Union zu, die K-Frage nicht erst kurz vor Pfingsten zu entscheiden. Im Moment läuft alles auf Söder hinaus, der sich geschickt in Stellung bringt, aber wartet, bis die CDU ihn ruft. Tut sie das, steht Laschet als Parteichef ohne Autorität und Gefolgschaft da. Hält die Partei zu ihrem Chef, riskiert sie die Macht im Bund und viele Abgeordnete ihre Mandate. Eine gesichtswahrende Lösung scheint nur möglich, wenn sich einer der beiden Parteichefs freiwillig zurückzieht. Die Stuttgarter Nachrichten blicken in der K-Frage auf die Grünen. Der Bundesvorstand will am 19. April einen Vorschlag machen. Die Grünen werden die Entscheidung selbstbewusst, geschlossen und mit freudiger Erregung akzeptieren. Schließlich präsentieren sich Habeck wie Baerbock als Vorsitzende der gesamten Partei und nicht nur zur Hälfte. Sie sind nicht das Aushängeschild eines nervenden Flügels. Das macht diese Kanzlerkandidatur unter dem Dach eines Spitzenduos in toto richtungsweisend. Nach Meinung der Südwestpresse aus Ulm könnte der Unterschied zum erschütternden Bild, das die Union derweil abgibt, kaum größer sein. Als Momentaufnahme bleibt die Demonstration an Disziplin und Professionalität stehen. Und das ist bereits ein Erfolg.
Danke, Martina Sturm-Wende, für die Presseschau. Damit endet diese Sendung. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und bedanke mich fürs Zuhören.